Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Ist die Balance aus Ökonomie und Ökologie möglich? Was braucht es kurz vor der Wahl? Und wie kann Klimaschutz und Wachstum miteinander in Einklang gebracht werden? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Monika Köppel-Turiner. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Zuallererst möchte ich wie immer unseren heutigen Gast vorstellen. Monika Köppel-Turiner ist renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des Instituts für Wirtschaftsforschung Eco Austria. Sie promovierte 2011 an der Universität Wien und war anschließend als Assistenzprofessorin am Lisbon University Institute tätig. Von 2015 bis 2020 arbeitete sie als Senior Economist bei Agenda Austria und wurde in dieser Zeit Fellow der Global Labour Organization. Seit 2020 ist sie Direktorin von Eco Austria und lehrt zudem an der Seeburg-Universität in Seekirchen und seit April 2024 an der Universität Warschau. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen öffentliche Finanzen, Verteilung, Arbeitsmarkt und politische Ökonomie. Liebe Monika, wir sind in spannenden Zeiten. Wir stehen kurz vor einer Wahl. Zeit also auch ein bisschen Resümee zu ziehen. Wie würdest du die Arbeit der vergangenen Jahre bewerten? Sind die Dinge im Wirtschaftsbereich passiert? Sind sie gut passiert? Und was war aus deiner Sicht verbesserungswürdig?
Ja, also Glas ist halb voll, würde ich sagen. Gerade die letzten Tage haben wir sehr, sehr viel darüber gehört, dass wir sehr, sehr hohe Defizite haben, dass österreichische Staat in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat. Das war zum Teil verständlich, weil zuerst hatten wir die Corona-Krise, dann die Energiekrise. Allerdings viele dieser Ausgaben sind, wenn man so will, langfristiger struktureller Natur, wo es um die Pensionssystem, um Effizienz im Staatsbereich generell geht. Da haben wir ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Was gut war an der Arbeit der Regierung der letzten Jahre, sind tatsächlich ein paar Reformen, die zustande gekommen sind. Jetzt drei zu nennen. Es gab eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, die natürlich für den österreichischen Arbeitsmarkt wichtig ist, denn wir mehr hochqualifizierte Arbeitskräfte brauchen. Zweitens natürlich die Abschaffung oder die teilweise Abschaffung der kalten Progression. Das ist eine langjährige Forderung der Ökonominnen, die tatsächlich dazu beiträgt, dass die Abgaben auf Arbeit mindestens nicht weiter steigen. Und das Dritte, würde ich nennen, ist die Einführung der neuen Rechtsform. Wir werden sicher noch heute über Innovation und Entrepreneurship sprechen. Das ist natürlich etwas, was hier einen Beitrag leistet, dass sich vielleicht mehr Startups in Österreich ansiedeln beziehungsweise mehr Geld zur Verfügung stehen wird für Innovation, auch für kleine Unternehmen.
Mit der neuen Rechtsform meinst du die FlexCo?
Ich meine die FlexCo, ganz genau. Das ist seit Jänner 2024 in Kraft. Das, glaube ich, hat 7 Jahre gedauert in Summe, aber es ist jetzt durch und erste Erfahrungen scheinen sehr gut zu sein. Viele Unternehmen wurden gegründet, das ermöglicht es auch leichter ein Kapital aufzunehmen. Es ist einfacher für die ausländischen Investoren zu verstehen, wie diese Rechtsform funktioniert, weswegen wir damit auch hoffen, dass mehr Geld nach Österreich aus dem Ausland fließt.
Wenn wir noch einmal auf die Arbeit der Regierung zurückblicken, wie siehst du die Bemühungen im Bereich Klimaschutz?
Ja, also was mir oft ein bisschen eingefallen ist, ist, dass eine Strategie gefehlt hat, habe ich den Eindruck. Also wir haben Ziele gesetzt, die sind vielleicht sogar sehr ambitioniert, sie sind noch ambitionierter als die EU-weiten Ziele, aber so richtig eine Idee, wie wir die Ziele erreichen in einer strategischen Art und Weise, war für mich nicht erkennbar. Also es sind viele kleine Sachen passiert. Man muss anerkennen, dass zum Beispiel Klimatickets ist sicher ein Beitrag zum Klimaschutz, das geleistet worden ist. Aber so einen Plan, wie kommen wir wirklich zu diesen Zielen in strategischer Art und Weise, sieht man nicht. Weil etwa es gab viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich bedingt durch die Energiekrise. Es gab auf einmal viel mehr Nachfrage auch seitens der Haushalte, sich beispielsweise Solaranlagen zu installieren, aber dass es kein Millimeter gemacht worden ist an der Frage der UVPs, der Verfahren, der Dauer der Verfahren, die wirklich einen enormen Beitrag leisten würden, das haben wir nicht gesehen. Auch auf der EU-Ebene, was mir wirklich fehlt, ist ein Generalplan, wie steigen wir so richtig aus den fossilen Energien aus, wie können wir uns strategisch absichern, dass wir nicht wieder in eine Bredouille geraten, wo wir von einem Lieferanten von Energie abhängig sind. Das ist in meinen Augen ein Problem und ich hoffe, die nächste Regierung kann das besser machen.
Wir haben ja auch eine neue EU-Kommission, die demnächst ihre Arbeit aufnimmt. Die Balance aus Ökonomie und Ökologie ist dir aus deiner Sicht gegeben, auch gerade mit Blick auf den Green Deal, der ja irgendwie doch kein Wachstumsgarant geworden ist, so wie ursprünglich geplant.
Ja, meine größte Kritik an Green Deal ist, dass es nicht immer zu den effizientesten Maßnahmen gegriffen worden ist. Das heißt, es ist klar, dass es zum Teil natürlich zum Verlusten kommen wird, ökonomisch gesehen, für manche Gruppen, dadurch, dass wir mehr auf Klimaschutz schauen. Es werden manche Jobs wegfallen, beispielsweise in dreckigen Industrien, es wird zu Verteilungsthemen kommen. Allerdings, was wir als Ökonomen immer sagen, ist, diesen Trade-off zwischen Ökonomie und Ökologie kann man in dem am besten lösen, indem wir auf effizienteste wirklich Mittel zugreifen, beispielsweise CO2-Bepreisung, beispielsweise große Ziele setzen, aber so viel wie möglich in Freiheit dem Markt zu lassen, wie ich diese Ziele erreiche, mit richtiger Incentivierung. Im Green Deal sehen wir viel mehr Micromanagement. Ein gutes Beispiel dafür ist die Taxonomie, wo einfach alle Branchen taxativ gelistet werden, welche sind grün, welche sind nicht grün, womit ich sozusagen von Tag 1 manche Branchen einfach abschreibe und sage, die bekommen einfach schwierig Finanzierung. Und das ist ein Fehler. Diese taxative Listungen, dieses Micromanagement führt dazu, dass die ökonomischen Kosten eigentlich höher ausfallen, als es sein müsste, hätten wir effizientere Instrumente hier eingesetzt.
Also du plädierst da für mehr Effizienz. Wie schwierig siehst du es, dass wir als Europa manchmal die Einzigen sind, also sprich CO2-Bepreisung, dass es da einfach kein globales System gibt?
Das ist ein sehr gutes Beispiel, was die EU-Kommission oder die EU hier erreichen will, der sogenannte Brüssel-Effekt. Das heißt, wir werden unsere Gesetze hier setzen und hoffen darauf, dass wir damit ein bisschen unsere Modelle exportieren. Nur es ist die Frage, ob uns diese Hoffnung aufgeht. Gutes Beispiel dafür ist auch zum Beispiel der Grenzsteuerausgleich, wo wir hoffen, okay, bei uns fallen jetzt die Zölle an, wenn jemand einen sehr CO2-intensiven Produkt nach Europa exportieren will. Das Problem bei dieser Strategie ist, dass natürlich Europa nicht der einzige Absatzmarkt weltweit ist. Und wir haben Aufstieg Chinas, wir haben Aufstieg Afrikas, Südamerika, die diese Regeln nicht haben. Das heißt, es kann sein, dass uns die Handelspartner einfach sagen, na gut, wenn ich nicht nach Europa exportieren kann, dann exportiere ich woanders. Womit wir eigentlich auch unser Ziel nicht erreichen, weder das wirtschaftliche Ziel noch das Umweltziel damit erreicht wird. Und das ist ein Problem beim Green Deal. Bei vielen diesen Maßnahmen sehen wir, Carbon Leakage wird ein Thema sein, das Brüssel-Effekt verwirklicht sich nicht wirklich, was wir in den ersten Daten dazu sehen. Man muss wahrscheinlich künftig ein bisschen mehr auch schauen drauf, dass man realistisch ist und sagt, wir müssen trotzdem wettbewerbsfähig bleiben und wir sollen nicht hoffen, dass alle uns folgen werden.
Jetzt ist ja auch, was das Wirtschaftswachstum anbelangt, generell das weltweite Umfeld schwierig, aber in Europa ist es besonders düster, wenn man sich die Konjunkturprognosen ansieht. Inwiefern wäre denn auch Wirtschaftswachstum wichtig für den Klimaschutz?
Es wäre sehr wichtig. Wir haben eine Studie präsentiert vor einigen Monaten zusammen mit Ökolution, wo wir gezeigt haben, dass eigentlich in modernen Ökonomie gibt es keinen Trade-off zwischen Wachstum und Reduktion der Emissionen. Vielmehr mit Wachstum kommt Reduktion der Emissionen einher, weil durch Innovation, durch Entwicklung besseren Produkten, sauberen Produkten generiere ich ein Wirtschaftswachstum und gleichzeitig kann ich dafür sorgen, dass die Emissionen sinken. Das heißt, diese Kuznets-Kurve, wie wir es nennen, da wo Österreich und Europa sich befindet, können wir sagen, dass je mehr Wachstum wir haben, gutes qualitatives Wachstum durch Innovation, desto besser für die Umwelt. Das soll eigentlich der Gedanke sein, glaube ich, in der europäischen Strategie. Aber wie du richtig sagst, die Wachstumsprognosen sind derzeit nicht gut und die sind nicht gut aus zwei Gründen, weil es einerseits demografische Entwicklung in Europa einfach massive Auswirkungen haben auf Arbeitsmarkt und sogenanntes Potenzialwachstum. Wir werden älter, es wird schwieriger sozusagen, die Arbeitsmarktsituation so zu erhalten, wie sie bisher war. Und zweitens, es fehlt eben an dieser Innovation. Wir haben nur deswegen eigentlich noch einen leichten Plus im Wirtschaftswachstum in Österreich für heuer prognostiziert, weil wir hoffen, dass die Menschen was konsumieren. Aber viel wichtiger ist für langfristiges Wachstum, ist, dass man investiert und dass man innoviert, dass die Produktivität steigt, dass Investitionen kommen, weil damit können wir garantieren, dass wir in 5-10 Jahren auch sozusagen World Leader in Produkten bleiben. Und das muss Fokus der nächsten Regierung sein.
Und investieren fällt einem Unternehmen natürlich dann leicht oder ist überhaupt nur möglich, wenn Wachstum da ist. Jetzt rund um diese Debatte vom Thema Klimaschutz kommen sehr viele Degrowth-Experten oder Fans auf die Bühne. Ich bin kein großer Fan davon. Wie siehst du das als Ökonomin? Hilft uns Degrowth?
Nein, Degrowth hilft uns nicht. Und zwar erstens aus dem oben genannten Grund oder vorher genannten Grund, weil eigentlich ist es in modernen Ökonomien so, dass Wachstum und eben Reduktion der Emissionen eigentlich zusammenhängen. Und wenn wir gut qualitativ wachsen, dann können wir gleichzeitig eher die Emissionen senken als nicht. Und zweitens, es gibt Studien, die zeigen, dass man hier grundsätzlich zwei Sachen passieren können. Hätten wir Degrowth oder sagen wir Stagnation nur in dem sogenannten Norden der Welt, das heißt in der reichen Welt, dann eigentlich haben wir auch die Klimaziele nicht damit erreicht, weil Großteils der Emissionen fällt woanders ein, in Asien, jetzt vorwiegend in Ostasien, da auch in China. Das heißt, wenn wir hier stagnieren, wird das dem Umwelt nicht viel bringen. Im zweiten Szenario, wenn Sie sagen, eigentlich die Welt soll nicht mehr wachsen, also die China soll nicht mehr wachsen, Bangladesch, Pakistan, Vietnam, die Länder, die jetzt gerade sehr stark aufsteigen, dann würden wir vielleicht auch die Klimaziele damit erreichen, allerdings zu welchen Kosten? Und die Kosten sind natürlich ein enormer Verlust an Wohlstand. Weil was heißt Wachstum? Wachstum heißt mehr Einkommen für die Menschen, deren Lebensstandard verbessert sind. Aber das heißt auch mehr Steuereinnahmen. Wir können dort gute Bildungssysteme, gute Gesundheitssysteme am Leben erhalten. Das heißt, diese Prognosen oder die Studien, die sich mit dem Thema Degrowth auf weltweiten Ebene beschäftigt haben, zeigen, ja, man könnte damit auch eigentlich Klima schützen, aber wir würden die Armutsquoten sehen, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Wir würden Sterblichkeitsraten sehen bei Kindern, die wir nicht haben wollen. Und wir wären nicht in der Lage, die Menschen aus der Armut zu holen. Und ich glaube, das sind zu hohe Kosten dafür, dass man überhaupt diese Strategie diskutiert.
Du hast zuerst schon die Studie angesprochen, wo die Umweltkurznetzkurve für Österreich ausgerechnet wurde. Von welchen Dimensionen des Wachstums sprechen wir denn da, damit wir sozusagen tatsächlich unsere Klimaziele erreichen, beziehungsweise auch vielleicht sogar irgendwann Klimaneutralität?
Ja, genau. Also die Ziele, die sich Österreich gesetzt hat auf der nationalen Ebene, sind schon sehr ambitioniert. Entsprechend müssen wir wirklich sehr, sehr gut wachsen und sehr innovativ bleiben die kommenden Jahre. Wir reden von 4-5% Realwachstum. Da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt, gerade in Österreich. Die kurzfristige Prognose geht eher von einer Stagnation aus für die nächsten 2 Jahre. Die mittelfristigen Prognosen für die nächsten 5 Jahre sehen Wachstumsraten von unter 2% real pro Jahr. Das heißt, da sind wir weit davon entfernt. Wir bräuchten viel mehr, um eben diese Reduktionsziele zu erreichen. Und das wird aber nicht passieren, wenn 2 Sachen nicht passieren. Erstens eine richtige Reform für die Qualität des Standorts, sodass eben die Investitionen nach Österreich kommen, dass die Unternehmen hier bleiben, investieren, sich ansiedeln und eben diese neuen Produkte entwickeln können und qualitatives Wachstum damit erzeugen. Und zweitens wird es natürlich aber auch politische Maßnahmen weiterhin in Sachen Klimaschutz brauchen. Denn wenn wir jetzt sozusagen diese 5% Realwachstum pro Jahr nicht haben, dann müssen wir wahrscheinlich diese Emissionen anders reduzieren. Und wir haben auch in der Studie mehrere Vorschläge gemacht, wie man das am effizientesten erreicht. Ich bleibe dabei, die effizienteste Maßnahme sind grundsätzlich eine CO2-Bepreisung und Rest so weit wie möglich den Markt zuzulassen, mit Technologieoffenheit, mit möglichen verschiedenen Technologien auszuprobieren, um Fahrtabhängigkeiten zu verhindern. Das ist die beste Strategie, die wir hier haben.
Stichwort Technologieoffenheit, Innovation. Was braucht es da, um das Klima in Österreich, aber vielleicht auch in Europa, ich denke da zum Beispiel an den Report von Enrico Letta, zu verbessern aus deiner Sicht?
Naja, die Technologieoffenheit bedeutet in erster Linie, dass wir grundsätzlich keine bestimmte Technologie bevorzugen, in der öffentlichen Subventionierung beispielsweise, oder keine Technologien verbieten, sondern wir probieren Sachen aus. Menschliches Gehirn ist sehr kreativ und wir können uns normalerweise gar nicht vorstellen, was in 10 Jahren an neuen Technologien gibt. Und der Fehler der Politik ist oft zu glauben, ich weiß es jetzt am besten, was in 10 Jahren passiert. Das soll verhindert werden. Der Enrico Letta hat allerdings auch sehr wichtigen Punkt gemacht, ist, dass wir europaweit sehr, sehr viel mehr Integration des Marktes noch brauchen. Was heißt das zum Beispiel im Bereich Klimaschutz? Das war einer der Teile des Berichts von Marie Coletta, ist die Integration der Elektrizitätssysteme europaweit. Denn beispielsweise in Österreich, wir haben schon sehr gut ausgebaute erneuerbare Energien, aber es gibt natürlich die Zeiten im Jahr, im Winter, wo es weder sonderhaft viel Wasserkraft erzeugt werden kann, noch gibt es viel Sonne, noch gibt es viel Wind, während in anderen Teilen von Europa das ist der Fall. Beispielsweise am Nordsee, da weht der Wind im Winter am stärksten. Wir können davon aber nicht profitieren, weil wir keine Leitungen haben von diesen Teilen Europas. Das heißt, das würde enorm viel im Klimaschutz bringen, wenn wir einen sehr, sehr gut integrierten, technologisch integrierten Markt hätten für Strom, wo wir eben von diesen komparativen Vorteilen der Stromerzeugung einfach profitieren können. Und zweite Integration betrifft Ausbau der Wasserstoffnetze, die dann auch natürlich europaweit funktionieren müssen. Wir werden wahrscheinlich Wasserstoff importieren müssen nach Europa und den dann eben effizient durch Europa transportieren können und auch wieder komparative Vorteile hier zu nutzen. Dieses Single-Market-Thema, die weitere Integration auf europäischer Ebene, ist wesentlich für den Klimaschutz.
Also der Binnenmarkt für Energie könnte auch vielleicht eine Chance sein, die Energiepreise auf einem akzeptablen Niveau in Europa zu halten. Wie siehst du generell das Thema Energiepreise jetzt aktuell? Wie sehr ist das tatsächlich ein Problem für die österreichischen Unternehmen, insbesondere die Industrie?
Genau, also die Integration der Energiemärkte hat den Vorteil, dass wir gleichzeitig niedrigere Preise hätten und besseren Klimaschutz, weil wir einfach viel besser die erneuerbaren Energien aus verschiedenen Teilen Europas hier integrieren können in dieses System. Ja, die Energiepreise waren natürlich einer der Gründe, warum wir so enorm an der Wettbewerbsfähigkeit verloren haben in den letzten 2-3 Jahren. Zuerst durch direkte Effekte. Wir haben ziemlich viel energieintensive Industrie, die sehr viel Wertschöpfung in Österreich erzielt, wie Papierproduktion, Stahlproduktion, Aluminiumproduktion beispielsweise. Das waren die Branchen, die besonders betroffen waren. Also deren direkte Kosten sind gestiegen und dann indirekt durch die Inflation und Lohnanpassungen als Folge der Inflation haben wir noch zusätzlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Denn durch die Gaspreise hatten wir eigentlich sehr hohe Inflationsraten und dann die Lohnsteigerungen der letzten 2 Jahre haben sich an die Inflationsraten orientiert, weswegen sind uns die sogenannten Lohnstückkosten wirklich davon galoppiert und haben sich sehr stark entkoppelt von beispielsweise die deutschen Lohnstückkosten. Wir sind viel teurer geworden als die deutsche Konkurrenz und das ist ein Problem. Wir sehen das schon langsam in den Daten, dass einfach die österreichische Industrieunternehmen sich überlegen, ob sie eigentlich hier an diesem Standort noch bleiben oder vielleicht die Produktion woanders verlegen, wo die Energiepreise geringer sind oder auch die Arbeitskosten, muss man auch dazu sagen.
Eine Entscheidung, die sich viele Betriebe sicher nicht leicht machen. Wir haben dazu gerade eine eigene Kampagne gestartet unter standort-schützen.at, wo man einfach sieht, womit die Betriebe kämpfen. Bürokratie ist natürlich auch ein Monster, das auf sie zukommt. Wie siehst du zum Beispiel das Lieferkettengesetz?
Das Lieferkettengesetz ist auch eben so eine europäische Idee. Wir werden jetzt unsere Ideen in die Welt exportieren und hoffen, dass die anderen uns folgen. Aber es ist natürlich für die betroffenen Unternehmen ein enormer Bürokratieaufwand. Wir haben auch Studien, die sagen, dass man das effizienter erreichen könnte, die Ziele, weil eigentlich das Ziel, wir wollen keine Kinderarbeit, wir wollen Menschenrechte schützen, das ist ja klar, dass wir das alle wollen. Das ist die Frage wieder, wie wir das am besten erreichen. Es gab gute Vorschläge, zum Beispiel von Ive Kiel aus Deutschland, wie man das anders machen könnte, beispielsweise durch Vergabe von so Zertifikaten, ähnlich wie Umweltzertifizierung oder ähnlich wie Ratings durch die Agenturen, wo eine spezielle Agentur diese Zertifikate vergibt und das wird den Unternehmen selber nicht angehängt und wenn es so ein Zertifikat vorliegt, muss das Unternehmen nicht mehr noch extra prüfen. Das war auch eine Idee, wo wir diese Effizienz hätten. Und andersrum, was mir bisher auch als Utilitarierin, stört, ist, man hat Angst, dass durch Lieferkettengesetz werden wir den Anstieg der Länder der Welt die noch nicht so reich sind wie Europa, wirklich schwieriger machen. Denn viele Unternehmen werden es wahrscheinlich riskant finden, in die Länder zu investieren, wo sie nicht die absolute Sicherheit haben, dass da alles stimmt. Und die kam eigentlich nie. Weswegen kann das sein, dass sie sich aus diesen Ländern ganz zurückziehen und somit den Aufstieg eben den ärmeren Ländern der Welt schwieriger machen. Und das sieht man langsam in den Daten. In Frankreich gab es so eine Art Lieferkettensitz bereits schon vor der europaweiten Einführung. Und in den Daten sehen wir, dass viele Auslandsinvestitionen tatsächlich dann weggefallen sind. Und das ist nicht gut für die Weltentwicklung.
Wenn wir jetzt beim Thema Internationales bleiben. Wir brauchen Rohstoffe. Das wird nicht nur herausfordernd mit dem Lieferkettengesetz, sondern es geht natürlich auch darum, woher bekommen wir überhaupt die Rohstoffe, von wem werden wir abhängig? Und dann herrscht gerade in Österreich ja leider eine sehr große Skepsis zum Thema Handelsabkommen. Wie beurteilst du das jetzt aus Sicht der Ökonomin?
Ja, das ist natürlich absurd. Also wir haben schwarz auf weiß gesehen, was passiert mit einer Wirtschaft, wenn wir von einem Lieferanten wo abhängig sind. Und gerade beim Thema Wasserstoff müssen wir realistisch bleiben. Es wird günstiger produziert in den Teilen der Welt, wo es mehr Sonne gibt als in Europa, weswegen wir ziemlich sicher auch aus diesen Ländern Wasserstoff importieren werden müssen. Das ist auch kein Zufall, dass es zumeist keine Demokratien sind. Das ist eben in diese rohstoffreichen Länder oft so, dass es eben politische Bedingungen dadurch bestimmt sind und es sind keine Demokratien. Deswegen der erste Punkt wäre tatsächlich Diversifizierung ist enorm wichtig, dass wir nicht wieder von einem Lieferanten was kaufen, der uns dann sozusagen jetzt auf dem goldenen Tablett hat und kann abdrehen, so wann er oder sie will. Diese Diversifizierung ist natürlich enorm wichtig und auch die Handelsabkommen mit dem Partner, von dem wir wissen, dass sie vielleicht auch nicht die europäischen Standards der Demokratie haben, aber dennoch viel, viel bessere Menschenrechte, Bedingungen, demokratische Bedingungen haben als zum Beispiel Nordafrika. Da reden wir zum Beispiel von Südamerika. Da gibt es enorm viel Vorkommen von Rohstoffen, die wir brauchen werden. Beispielsweise Lithium für die Batterien. Die sind die größten eigentlich Depots der Welt. Von dort kann man auch Strom importieren. Es gibt Pilotprojekte, die eigentlich mit Unterwasserkabel aus Chile, aus Windfarmen aus Chile Strom importieren wollen. Und da sind die Handelsabkommen natürlich enorm wichtig, dass wir diese strategische Partnerschaften mit diesen Teilen der Welt aufbaut und aufrechterhält und diese Rohstoffe, diesen Strom von dort auch importieren können.
Und vor allem diese Rohstoffe, die wir auch für eine Energiewende dringend brauchen würden. Kommen wir noch einmal zurück nach Österreich. Wenn du jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzen würdest, welche wirtschaftspolitischen Reformen würdest du durchsetzen wollen?
Wie viel Zeit haben wir? Nein, es gibt natürlich die zwei brennenden Themen, die vielleicht indirekt nicht so viel mit dem Klimaschutz zu tun haben, aber viele, viele andere Sachen bestimmen. Einer ist natürlich das Thema Pensionen. Warum hat das eine Auswirkung auf Klimaschutz? Weil dadurch, dass wir diese enorme Pensionsausgaben haben, haben wir nicht wirklich Geld für andere Sachen, die für die Wirtschaft wichtig sind. Alleine im ASVG, also in dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz Versicherten, schießen wir heuer 17 Milliarden Euro ein, sodass das System überhaupt sozusagen die Auszahlungen tätigen kann, die versprochen worden sind. Und diese 17 Milliarden Euro, da kann man sehr, sehr viel investieren in die grüne Wende für die 17 Milliarden. Deswegen, das ist die Frage der Prioritäten. Ich bin der Meinung, wir sollen viel mehr in die Zukunft schauen, in der budgetären Prioritäten Richtung eben Klimaschutz, Richtung Bildung, Richtung Investitionen in die Infrastruktur, die wir brauchen werden, Strominfrastruktur, die wir auch bereits besprochen haben. Dafür müssen wir eben auch bei der Ausgaben was tun in anderen Bereichen und da sind die Pensionen auf Platz 1. Und der zweite Punkt, was auch zum Teil Klimaschutz betrifft, ist eine grundlegende Überlegung, wie die föderale Struktur in Österreich aussehen soll. Wir haben jetzt ein bisschen ein Mischmasch an Kompetenzen, das führt oft zu falschen Anreizen im föderalen System und im Bereich Klimaschutz beispielsweise finde ich das ehrlich gesagt ziemlich absurd, dass die Verfahren, Genehmigungen für Windparks sind sehr, sehr lokal angesiedelt von den Kompetenzen her, etwa auf der Gemeindeebene, während wir gleichzeitig von nationalen Klimazielen sprechen. Das heißt, wir haben ein Klimaziel, den wir erreichen wollen, national, aber die Entscheidung, wie wir den Energieausbau gestalten, überlassen wir der kleinsten Einheit und da passt es einfach nicht zusammen. Da muss man sich überlegen, welche Klima sozusagen wichtige Politik auf welcher Ebene angesiedelt sein soll, föderal, sodass wir das effizient wirklich erreichen können.
Dann hoffen wir mal, dass die künftigen Verantwortungsträger auch unseren Podcast hören und die ein oder andere Anregung von dir mitnehmen. Zum Abschluss stellen wir unseren Gästen immer eine einzige Frage. Wir fragen sie nämlich, wie sie selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Was macht Monika Köppel-Turiner?
Ich glaube, das, was ich am ehesten mache, ist eine tägliche Arbeit am Institut, wo wir das Thema Klimaschutz wirklich groß auf der Agenda haben, insbesondere wo wir sagen, wie man Klimaschutz klimaschützen kann und Standort gleichzeitig behalten. Ein Beispiel: im August haben wir eine Policy Note veröffentlicht, wo wir uns mit dem Thema Steuereinnahmen beschäftigt haben. Durch Klimaschutz werden uns mehrere Milliarden Euro entgehen, bei der motorbezogenen Versicherungssteuer. Und ich frage mich, ob die Regierung das überhaupt schon am Radar hat, dass wir hier auch strukturelle Änderungen brauchen, wenn wir weiterhin Steuereinnahmen für den Staat haben wollen. Solche Beispiele, glaube ich, sind etwas, was wir täglich für den Klimaschutz leisten.
Ja, ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort. Es geht nämlich darum, dass wir den Standort und den Klimaschutz gleichzeitig entwickeln, auch für die Zukunft unserer Kinder. Danke für deine spannenden Anregungen und auch Einblicke in die aktuelle Situation. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.